Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Nein, es ist kein April-Scherz. Gleich zwei deutschsprachige Bücher stehen auf der Shortlist für den International Booker Preis, also ein Preis für ins Englische übersetzte Weltliteratur. Ein Drittel deutschsprachige Literatur also auf dieser Shortlist mit 6 Titeln. Das sind Romane von Shida Basia und von Daniel Kehlmann. Und mit Shida Basia werde ich gleich über ihre Nominierung sprechen, hier in der Lesart. Jetzt gehen wir hinein in ein Buch, in dem ein Baum mitten in einem Haus wächst. Da zwängt sich so ein Kirschbaum durch das Parkett hindurch und dann durch das andere Haus, den Rest des Hauses auch. Und am gleichen Ort, wo dieser Roman spielt, da läuft ein Hund auf zwei Beinen herum, wie ein Mensch. Dieser Hund hat überhaupt nur noch zwei Beine. Die rumänisch-schweizerische Schriftstellerin Dana Grigorcea bringt uns an diesen Ort mit ihrem Roman Tanzende Frau Blauer Hahn. Das ist der 6. Roman von Dana Grigorcea. Für ihre Bücher hat sie unter anderem den Schweizer Buchpreis bekommen. Im Moment ist sie in der rumänischen Hauptstadt Bukarest und dort für uns im Studio. Dana Grigorcea, guten Tag nach Bukarest.
Guten Tag aus dem Studio von Radio Romania. Ich freue mich sehr, von hier live geschaltet zu werden.
Das passt ja umso besser. Ihr Roman spielt auch in Bukarest zum Teil und in einer kleinen Stadt in Bușteni, gar nicht so weit weg von Bukarest. Lassen Sie uns mal erstmal bei dieser seltsamen Geschichte mit dem Kirschbaum bleiben, der dadurch ein Haus wächst. Wie kommt denn sowas?
Ja, es ist in ein Ferienhaus in diesem kleinen Ort am Fuße der Karpaten sprießt plötzlich ein Baum durchs gewichtete Parkett und bringt die Beziehung von Frau Smara zu ihrem Mann in Bewegung und verhilft der Madame Smara zu einer späten Emanzipation.
Ah, da ist der Kirschbaum dabei behilflich. Ich will mal das ganze Setting ein bisschen beschreiben. Ihr Roman spielt in den 1990er Jahren in Rumänien, eben vor allem in diesem kleinen Ort Bușteni am Fuße der Karpaten. Da gibt es ein junges Mädchen aus Bukarest, Roxana, die ist immer in den Sommerferien dort in Bușteni, wohnt dann bei ihrer Großmutter und ihrer Großtante. Und der Roman erzählt jetzt in einzelnen Episoden, was diese Roxana erlebt mit anderen Bewohnern in Bușteni, vor allem auch mit einem gleichaltrigen Jungen namens Kamil. Wie kam es denn, Dana Grigorcea, dass es Sie jetzt beim Schreiben dieses Romans in den letzten Jahren an diesen Ort und in diese Zeit gezogen hat, 90er Jahre Bușteni?
Ich wollte unbedingt einen Roman über die Freiheit schreiben, über geschichtliche Umbrüche, über das, was die große geschichtliche Klammer im Kleinen bewegt. Also inwiefern verändern sich die Beziehungen, die Paarbeziehungen, wenn sich die Zeiten ändern. Und dieser Ort ist nicht das Zentrum eines Landes, sondern es ist ein bisschen in der Nähe des Zentrums. Das ist ein Ort, in dem die Bukarester, die Städter gerne Ferien machen, ein sehr malerischer Ort, aus dem aber die Einheimischen auswandern wollen. Also die die einheimische Jugend möchte unbedingt nach Spanien oder nach Italien auswandern und der Ort ist gentrifiziert. Und es geht um eine Liebesbeziehung. Es ist überhaupt ein Liebesroman. Es geht um Liebesvariationen in den Karpaten. Mhm. Eine Liebesbeziehung, die so nicht erwartet worden wäre, aber weil es neue Zeiten sind, weil die Leute so enthusiasmiert sind von dieser neuen Freiheit, von dem Wandel, verändern sich auch die Paarbeziehungen. Und Roxana, die immer Ferien macht dort in Bușteni, verliebt sich in den Eisenbahnerjungen Kamil und sie schauen sich die Liebesbeziehungen der Nachbarn an, die skurrilsten Beziehungen, Paare, die ineinander gekrallt sind, Paare, die plötzlich auseinandergehen, neue Beziehungen, die plötzlich lebbar werden und sie wollen es mal besser machen.
Jetzt finde ich sehr interessant, dass Sie sagen, dass da die Freiheit dieses Jahrzehnts, die neue Freiheit der 90er Jahre für Sie ein ganz wesentliches Motiv ist. Das war ja eine Zeit ungeheurer Umbrüche in ganz Ost- und Mittel- und Südeuropa und gerade auch in Rumänien. Man hat da gehört auch von viel Elend, was es in dieser Zeit gab. Sehr viel Härte auch für die Menschen in Rumänien. Das leuchtet aber jetzt, wenn überhaupt, nur ganz, ganz, ganz schwach in Ihre Geschichte hinein. Denn dieses Bushten ist ja so ein bisschen ein Ort auf der Rückseite der Geschichte, oder?
Nicht wirklich. nicht wirklich. Also ich habe diesen Roman aus dem Jetzt geschrieben. Es hat mich gedrängt, wegen diesen geschichtlichen Umbrüchen, die wir jetzt erleben, über diese Zeit der Transition in Rumänien zu schreiben, über diese Zeit, wo die Menschen plötzlich frei wurden. Und dann zeige ich eigentlich auf, dass die Freiheit eines Landes nicht gleich die Freiheit eines jeden Bürgers dieses Landes ist. Also wir reden heute so viel von Freiheit und was heißt das eigentlich für die Menschen und wie frei sind wir bei unserer Partnerwahl und wie frei sind wir, das zu leben und auszuleben, was wir uns wünschen und was wir uns erträumen. Und das ist eigentlich ein Ort, der die Menschen nicht so bespielt wie Bukarest, wie die großen Metropolen. Das ist ein idyllischer Ort, ein Ort in den Karpaten, wohin es die Bukarester hinzieht, um zu bewundern und sich betören zu lassen. Aber in dem die Klassenunterschiede sehr spürbar sind. Und darum ging es mir auch um diese unterschiedlichen Startmöglichkeiten im Leben aufzuzeigen, dass eben die Menschen unterschiedlich frei sind, auch in diesen Zeiten, wo wir von Freiheit sprechen.
Mhm. Vielleicht können Sie uns das nochmal ein bisschen plastischer schildern an einer Geschichte aus dem Buch, an einer Episode uns daran erzählen, was da konkret passiert, vielleicht in einer Episode, ganz knapp.
Ja, also die Hauptgeschichte, die Hauptbeziehung ist die von Roxana aus Bukarest kommend und Camille. Sie sind Kindheitsfreunde, sie wollen Blutsbruderschaft schließen, aber Camille scheut den Schnitt mit dem Taschenmesser und die wachsen auf und die erzählen einander von anderen. Eigentlich zeigt sich, dass sie sich, indem sie von anderen erzählen, sich Sachen sagen, die sich so nicht zu sagen trauen. Und dass es eigentlich stets um ihre Beziehung zueinander geht. Sie werden später ein Liebespaar. Und diese unterschiedliche Herkunft, die spielt am Anfang keine Rolle, aber dann immer mehr eine. Und es ist schon angetönt in den anderen Beziehungen, in der Beziehung der französischen Schönheit Brigitte, die plötzlich im Ort erscheint und unbedingt den aus dem Gefängnis frisch entlassenen Panduru heiraten möchte, eine heiße Liebesbeziehung mit ihm eingehen möchte. Es zeigt sich in der Geschichte von Anamia. Anamia ist eine Kindheitsfreundin von Roxana und von Camille und sie wächst auf ohne jegliche Perspektive, aber wird sich doch emanzipieren können übers Erzählen und über die Literatur. Also es gibt doch diese Hoffnung, dass uns die Literatur befähigt, uns die Räume anzueignen, über das, was sich andere für uns vorgestellt haben, hinweg uns fortbewegen. Es zeigt sich auch in die Geschichte von Radu, dem kleinen Jungen, der seine Gänseschar spazieren führen möchte, also spazieren führen muss und einen Bruder hat, einen Bruder, der in Italien wohnt und wilde Tätowierungen hat mit einschlagenden Meteoriten und auch von sich nach Liebe sehnt, nach einer Beziehung und in Italien als Altenpfleger arbeitet und
Radu sehnt sich danach, seine Stelle einzunehmen und auch nach Italien zu gehen. Genau, das ist auch so eine Geschichte, der Sehnsucht nach dem Weggehen aus diesem Ort. Ich habe auch daran denken müssen, also bei Ihrem Buch, das in diesen kleinen Ort schaut, das auf diese Liebesgeschichten schaut, viel auch eben von diesen jungen Menschen schaut, die zum Teil Kinder sind, Jugendliche sind, die auf diese kleinen Geschichten, wenn man sie mal so nennen will, provisorisch schon. Ich musste auch daran denken, bei der Leipziger Buchmesse gerade war ja der Donauraum-Schwerpunkt, also auch Rumänien natürlich an der Donau. Und da wurden vor allem für diesen Schwerpunkt Bücher ausgewählt, die von der großen Geschichte erzählen, die auch von der Gewaltgeschichte erzählen, in der Zeit des Kommunismus, in der Zeit des Zweiten Weltkriegs, die auch von Flüchtlingen erzählen, die sich entlang der Donau bewegen. Ich weiß nicht, für Sie, wenn Sie sich überlegen, was Sie für Geschichten aus Rumänien erzählen, spielt dann für Sie auch eine Rolle, welche anderen Geschichten aus diesem Raum erzählt werden?
Ja, natürlich. Also ich lebe im Jetzt und ich habe den Eindruck, dass ich meine Existenz und auch die Wahrnehmung der Kultur dieses Ortes nach der Wende in einem Zeitraffer abgespielt hat, weil es galt, so vieles nachzuholen. Und da hat man vielleicht einen Überblick über Geschichten, die man anderswo nur aus Geschichtsbüchern hat. Ich finde, in meine Bücher geht es immer um die große Politik, aber nicht so mit dem Faust aufs Auge, nicht verhashtagt, sondern es geht mir, und vor allem in diesem Buch, das eigentlich ein Urbuch aller meiner Bücher ist, aus diesem Buch habe ich den Eindruck, haben sich alle meine anderen Bücher herauskaprioliert. Es geht mir um Beziehungen. Was bedeutet das für den Menschen? Was bedeutet das für die Beziehungen eines Menschen? Die Beziehungen, also ich war jetzt letztens in Kongo auf Lesereise mit meinen Büchern und habe dort aus diesen Büchern vorgelesen und ich habe bemerkt, die Liebesgeschichten und die menschlichen, die Beziehungen, die verstehen alle, egal in welchen Ländern sie wohnen. Mhm. Und dann gibt es natürlich die lokale Einfärbung. Also es allen immer um Beziehungen. Was heißt das für den Menschen? Was heißt dieser große Umbruch? Was heißt der Fall der Mauer, das Ende der kommunistischen Diktatur für den Menschen? Was heißt die neue Freiheit für den Menschen? Was heißen die sozialen Unterschiede für den Menschen? Und überall sehnt man sich eigentlich anzukommen und in Beziehung zu kommen mit Menschen, die Geschichten, die man erlebt und die man erzählt, auch verstehen und mit diesen Geschichten resonieren. Also darum ging es mir in diesem Buch, um diese Sehnsuchtsgeschichten, um diese Liebesgeschichten, um diese und um die kleinen Details, die plötzlich wie dieser Baum, dieser
Kirschbaum im Parkett.
Kirschbaum, ja, der durchs Parkett, der durchs gewichste Parkett sprießt, und die Beziehungen in Gang bringen, wie diese unerwarteten Begebenheiten, die eigentlich im Kleinen anfangen, dieser berühmte Flügelschlag des Schmetterlings eine ganze Welt zum Umkippen zu bringen.
Das kann man lesen in dem neuen Roman von Dana Grigorcia, Tanzende Frau, blauer Hahn, heißt er, im Penguin Verlag erschienen mit 156 Seiten. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur, Frau Grigorcia.
Danke Ihnen sehr.
Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik.
Die Übersetzerin Nicola Denis, die ist schon mehrfach ausgezeichnet worden für ihre Übertragung aus dem Französischen ins Deutsche. Sie ist eine Sprachkünstlerin, wie so viele Übersetzerinnen das sind, und das zeigt sie auch in ihrer eigenen Prosa. Nicola Denis hat jetzt ihren zweiten Roman veröffentlicht, Wo die Kaffeekirschen leuchten, heißt er. Sigrid Brinkmann hat ihn für uns gelesen und ist jetzt hier im Studio. Seien Sie willkommen, hallo.
Guten Morgen.
Die Kaffeekirschen, die leuchten ja eher nicht in Deutschland, also bei uns wächst zumindest noch kein Kaffee. Wo leuchten denn jetzt diese Kaffeekirschen bei Nicola Denis?
Die wachsen und leuchten an hohen Sträuchern in 1400 Meter Höhe im kolumbianischen Chinchina-Tal an den Berghängen der Zentralkordillere. Nicola Denis Eltern sind im Schienenbus und im Auto von Bogota in diese Hochlandregion gereist. Und sie, die Tochter, hat den Weg der Eltern 70 Jahre später nachvollzogen. Ihre Schilderung der Fahrt durch Savannenlandschaften, Orangen, Zitronenhainde, Zuckerrohr und Baumwollfelder hoch ins Gebirgstal der Kaffeeplantagen ermöglicht wirklich ein sehr sinnliches Miterleben.
Und insgesamt ist es ein Roman über die Geschichte ihrer Eltern?
Ja, sie rekonstruiert den Aufenthalt der Eltern, die als sehr junges Paar von 1953 bis 1956 in Tunja, der höchstgelegenen Stadt Kolumbiens, gelebt haben. Ihr Vater hat Geologie gelehrt und ja, rohstoffreiche Böden untersucht im Land. Fachleute wie er wurden damals sehr gebraucht und die Arbeitsbedingungen waren sehr viel besser als in Deutschland, im Nachkriegsdeutschland. Ihre Mutter hatte kurz vor dem Konzertexamen ihr Violinstudium abgebrochen und sich in Kolumbien trotz gelegentlicher Auftritte dann komplett verabschiedet von der Vorstellung, jemals als professionelle Musikerin zu arbeiten. Und wie viel Befreiung in diesem Verzicht steckt, das ist eine Frage, die Nicola Denis bewegt, zumal die Jahre in Kolumbien in den Erzählungen der Eltern immer seltsam entrückt und irgendwie auch melancholisch erschienen. Umso verblüffender war dann der Fund von 12 Pappschnellheftern, in dem hunderte von Luftpostbriefen steckten, die die Mutter an die Familie in Deutschland schrieb und ausführlich vom Leben berichtete in der Fremde. Diese Briefe sind das Ausgangsmaterial für den Versuch, so etwas wie die innere Landschaft der Mutter zu erfassen und zu begreifen, in was für einem gesellschaftlichen Umfeld sie lebte.
Und was macht Nicola Denis dann mit diesen Briefen? Das ist ja offenbar sehr, sehr viel Material, 12 Hefter voll. Gibt sie die Briefe wieder, reflektiert sie die, spinnt sie weiter vielleicht auch?
Ja, sie spinnt sie weiter. Sie zitiert auf jeden Fall aus den Briefen, aber nicht übermäßig. Sie erzählt in der dritten Person Singular. Nutzt die indirekte Rede, auch den Konjunktiv. Sie hält sehr dezent, manchmal auch ironisch, was ich sehr angenehm finde, Abstand und versucht, den Inhalt der Briefe zu übersetzen. Das heißt, sie liest zwischen den Zeilen, sie erfindet dann auch vertrauliche Dialoge und weitet das Material, das Dokumentarische ins Fiktive. Es gibt erkennbar einen Spalt zwischen den Briefen, die im Ton auf das eher ja gefällige Familienidiom der in Schwaben und in Baden-Württemberg lebenden Verwandten abgestimmt ist und dem versteckten, tieferen Erleben der Mutter.
Sie haben ja am Anfang erzählt, wie die Landschaft da auch in dieses Buch mit hineintritt bei diesen Reisen. Und das ist die eine Seite, die ich jetzt gehört habe. Die andere, die Innenwelt dieser Briefe, der Berichte an die Familie. Was kommt sonst an Realität hinein? Vielleicht auch an geschichtlicher, politischer Realität?
Ja, natürlich in Reminiszenzen auch das, was im Nachkriegsdeutschland, das wird ja auch gespiegelt durch die Antwortbriefe, die nicht erhalten sind. Aber das Echo ist wiederum wahrnehmbar in den Briefen der Mutter. Nein, es ist die Lebenswirklichkeit und auch die Politik in Kolumbien, die werden nicht ausgeblendet. Also kurz nach der Ankunft 1953 gab es einen unblutigen Putsch. Das Land entwickelte sich dann zu einer autoritären Diktatur und diese Entwicklung ist absehbar. Es gab deutsche Kirchenleute, die sehr aktiv in der Kulturszene waren in Bogota und auch anderen Städten. Es gab jüdische Immigranten, die Buchhandlungen und Hotels führten. Die Eltern hatten Kontakt zu ihnen. Zu einer Person aber haben sie deutlich Abstand gehalten. Das war Franziska Radke. Und Nicola Denis hat recherchiert, dass diese Frau ehemaliges NSDAP-Mitglied war, Gründerin einer Frauenuniversität in Bogota. Sie hat nachweislich die Rasseideologie der Nazis propagiert, ist aber trotzdem sowohl in der jungen Bundesrepublik wie auch in Kolumbien als Pädagogin verehrt worden und das hat die Autoren selbstverständlich sehr empört.
Also eine Familiengeschichte, die auch aufs Außen schaut. Wie nah ist Ihnen diese Familiengeschichte gekommen?
Ich glaube, nah ist nicht so das richtige Wort, aber mich hat wirklich sehr überzeugt die Komplexität der Personen. Zeichnung sowohl der Mutter wie auch des Vaters. Und man ahnt, wie viele Entwicklungsschritte dieses junge Paar im Ausland machen musste. Mich beeindruckt wirklich Nicola Denise sehr präzise Sprache, ohne sich anzuschmiegen, schreibt sie sich in dieses irgendwie vertraut erscheinende, aber doch fremde Leben der Eltern ein. Und sehr schön finde ich, wie sie am Ende ihres Romans einen motivischen Bogen spannt. Zum Anfang, es gibt ein Motto, das bezieht sich auf die Tragetaschentheorie der Fiktion von Ursula Le Guin, einer amerikanischen Autorin. Und demnach besteht die angemessene Form eines Romans in einem Beutel. Und in diesem Beutel hat natürlich sehr viel Platz und man kann hineingreifen, wie Nicola Denis sagt, wie Seeleute in Tücher. Und je mehr man hineinpackt, desto leichter wird es einem.
Das Buch »Wo die Kaffeekirschen leuchten«, der Roman von Nicola Denis im Verlag Friedenauer Press, ist das Buch erschienen mit 320 Seiten. 26 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Sigrid Brinkmann. Eine dicke Überraschung für die deutschsprachige Literatur kam gestern aus London. Gestern wurde die Shortlist für den International Booker Preis bekannt gegeben und unter den 6 Titeln auf der Shortlist sind gleich 2 Romane, die aus dem Deutschen ins Englische übersetzt wurden. Der eine kommt von Daniel Kehlmann, sein Roman Lichtspiel über den Filmregisseur Georg Wilhelm Pabst in der Nazizeit. Die Autoren, die werden bei diesem Preis immer gemeinsam mit ihren Übersetzern nominiert. Bei Daniel Kehlmann ist das Ross Benjamin. Mit dem haben wir heute früh gesprochen, hier im Deutschlandfunk Kultur, und ihn gefragt, unter anderem, warum ist denn Daniel Kehlmann auch sonst ja recht beliebt beim englischsprachigen Publikum?
Ich glaube, es liegt vor allem daran, dass er einfach ein ganz spannender Schriftsteller ist, bestimmt nicht nur für englischsprachige Leser. Was hier vielleicht besonders gut ankommt, ist vielleicht der Witz von Kehlmann und dass seine Intelligenz so leicht rüberkommt, dass die Bücher ernst sind, sondern auch sehr lesbar. Das ist vielleicht etwas, das hier besonders gut funktioniert.
Das sagt Ross Benjamin zum Erfolg von Daniel Kehlmann. Kehlmann jetzt nominiert mit seinem Roman Lichtspiel für den International Booker Preis. Und gleichfalls nominiert ist der Roman Nachts ist es leise in Teheran der deutsch-iranischen Schriftstellerin Shaida Basyan. Und mit der bin ich jetzt verbunden. Hallo und herzlichen Glückwunsch zur Nominierung.
Hallo und vielen, vielen Dank.
Wie ist das denn jetzt? Sie wissen es wahrscheinlich seit gestern Abend. Wie ist das, auf dieser Shortlist zu stehen für den International Booker Prize?
Es ist eigentlich so absurd, dass ich es noch nicht richtig verstanden habe. Das muss ich ganz ehrlich sagen.
Wieso absurd?
Es fühlt sich noch nicht ganz real an. Also die Longlist ist ja jetzt schon nochmal einen Monat länger raus und selbst da habe ich eine Weile gebraucht, um es zu verstehen. Einmal natürlich, weil es einfach eine große Überraschung ist und jetzt nicht unbedingt etwas, womit ich jetzt gerechnet hätte oder was zu erwarten gewesen wäre. Und dann hängt es natürlich auch einfach sehr viel damit zusammen, dass mein Kopf eigentlich die ganze Zeit bei der Situation in Iran ist und die Longlist vor einem Monat erschienen ist, als gerade das Massaker in Iran war. Die Shortlist jetzt erscheint inmitten eines Krieges. Also eigentlich ist mein Kopf gerade sehr viel mit den Themen des Romans, der nominiert ist, beschäftigt, aber eben in einer ganz anderen Situation. Und deswegen ist so eine gute Nachricht, die einen als Autorin trifft, irgendwie merkwürdig und schwer zu verpacken und zu verarbeiten.
Wenn Sie sagen, Sie sind gerade im Kopf so viel bei der Situation im Iran, wie sind Sie da verbunden? Was nehmen Sie da ganz besonders wahr?
Ja, im Moment ist es ja sehr schwer, überhaupt etwas aus Iran wahrzunehmen, abgesehen von Nachrichten, von Bombeneinschlägen, Explosionen und so weiter, weil das islamische Regime ja das Internet gekappt hat. Das heißt, persönlichen Austausch kann man gerade gar nicht haben. Und wir sind einfach seit Anfang des Jahres abhängig davon, was irgendwie seinen Weg ins Internet schafft, welche Bilder, welche Schicksale. Im Moment sind es vor allen Dingen Nachrichten über Hinrichtungen. Und ich sehe da meine Aufgabe vor allen Dingen als Autorin, diese Dinge zu sammeln und versuchen, sie weiterhin literarisch zu verarbeiten, sodass eben das, was das Regime versucht, nämlich diese Verbrechen im toten Winkel weiterhin trotz des Krieges zu begehen, dass das nicht gelingt. Und insofern habe ich manchmal den Eindruck, wenn die Situation in Iran so schlimm ist wie jetzt, dann ist meine Arbeit als Autorin auf einmal mit einem höheren Workload verbunden. Also plötzlich ist das nochmal ein ganz, ganz anderer Schwerpunkt, obwohl ich ja eigentlich gerade an ganz anderen Themen und Texten arbeite. Ja.
Lassen Sie uns darauf schauen, was Sie vom Iran erzählen in Ihrem Debütroman Nachts ist es leise in Teheran, der jetzt eben auf dieser Shortlist steht für den International Booker Preis. Da fährt ja die iranisch-deutsche Protagonistin Laleh zusammen mit ihrer Mutter zu ihrer iranischen Familie in Teheran. Was findet sie da für eine Welt vor bei ihrem Besuch dort?
Also ich glaube, dass es bei Lada ganz wichtig ist, dass sie als Kind geflüchtet ist und deswegen auch einfach Erinnerungen hat, die sie versucht wiederzufinden, was natürlich nach einem gewissen Zeitraum gar nicht mehr so richtig geht und sich aber trotzdem zu Hause fühlt und geborgen fühlt und willkommen fühlt und gleichzeitig beobachtet, wie ihre Mutter sich sehr verändert, sobald sie in Iran ist. Also während sie in Deutschland natürlich sich anpassen muss und versuchen muss, irgendwie mit Hürden zurechtzukommen, ist in Iran plötzlich wieder ganz sie selbst. Und Lale selbst ist so ein bisschen chamäleonartig. Also ich glaube, es ist so eine Kompetenz, die Kinder mit ihrem biografischen Paket einfach haben müssen, sich sehr schnell anzupassen an Situationen. Und das gelingt Lale auch in so einem repressiven Staat wie Iran und einer Gesellschaft, die einfach mit zwei Gesichtern funktioniert. Ne? Das Außen in Iran ist ja ein ganz anderes als das nach innen. Ja, das sind vielleicht so grob Lales Themen.
Ja, es ist ja fast 10 Jahre her, dass Nachts ist es leise in Teheran bei uns rausgekommen ist. Dann ist 2025 im vergangenen Jahr die englische Ausgabe erschienen, 9 Jahre später. Wie sah der Weg dahin aus? Wie ist Ihr Roman dann in die englischsprachige Welt gekommen?
Ja, so richtig kriegt man das als Autorin ja auch immer gar nicht mit. Es gibt ja viele verschiedene Personen, die im Hintergrund sozusagen arbeiten, also ne, sowohl beim Verlag selbst als auch in Agenturen und versuchen, diese Texte einem internationalen Publikum zu öffnen. Und man selbst als Autorin kann eigentlich nur abwarten und hoffen. Und ja, das war sehr schön, dass sozusagen der zweite Roman Drei Kameradinnen dazu geführt hat, eigentlich, dass es überhaupt die englischsprachige Übersetzung von beiden dann geben sollte. Also das ist oft so ein mehrschrittiger Prozess, dass Verlage sich dann schon vielleicht gar nicht ein Buch raussuchen, sondern schon so ein bisschen das weitere Werk der Autorin abwarten. Ich muss das auch alles erst lernen zu verstehen und ja, zu überblicken.
Ja, ja. Was ja auch toll ist an diesem Preis, dass der auch den Blick auf die Übersetzung lenkt, die ja kein so gutes Standing haben in der englischsprachigen Welt. Da wird ja vergleichsweise wenig übersetzt. Man ist da als Autorin immer gemeinsam mit der Übersetzerin nominiert. Bei Ihnen ist das Ruth Martin. Wie war das bei diesem Roman? Waren Sie da an der Übersetzung irgendwie als Beraterin oder in anderer Form beteiligt?
Also Beraterin wäre definitiv viel zu viel gesagt. Also Ruth Martin hatte schon für die Kameradinnen einen kleinen Auszug übersetzt und dann auch den Roman zuerst und dann jetzt eben Nachts ist es leise in Teheran. Und es ist für mich auch immer sehr spannend zu sehen, wie gehen ÜbersetzerInnen mit dem Text um. Bei Ruth Martin war sehr klar, sie will das sehr genau verstehen und sie hat sich da sehr genau eingearbeitet in die Thematik und kam dann mit einzelnen Fragen. Also das heißt, dass sie jetzt schon natürlich den Text übersetzt hat, wie sie das gemacht hat und das ja auch wirklich großartig gemacht hat, aber sich irgendwie nicht zu scheu war, irgendwie mit Unsicherheiten zu kommen oder mit Nachfragen, die sich vielleicht nicht aus dem Text allein heraus erschließen. Und das ist toll, wenn man ein Buch hat, das in verschiedene Sprachen übersetzt wird, zu sehen, welche ÜbersetzerInnen kommen mit welchen Fragen. Ja, und manchmal finden die ja auch einfach Fehler im Text. Das passiert ja auch, dass man denkt, oh stimmt, den Onkel gab es auf Seite so und so noch gar nicht, wo kommt der her oder so.
Und wie ist das jetzt für Sie, wenn Sie jetzt in der englischsprachigen Ausgabe lesen. Ist es Ihr Buch oder ist es auf einmal ein anderes Buch?
Das ist ja beim Englischsprachigen der Vorteil, dass ich die Sprache ja immerhin einigermaßen beherrsche und das ist absolut mein Buch, aber aus so einer anderen Brille heraus. Das passiert aber ja beim Veröffentlichen immer. Also meinen Text, den ich alleine zu Hause schreibe, den schaue ich ja immer anders an, wenn ich am Ende das fertige Buch in der Hand habe, nämlich mit so einem Außenblick. Und das ist dann eben auch ein Außenblick, wenn ich nochmal eine andere Sprache hinzunehme. Aber an der Tatsache des Außenblicks selbst ändert das ja trotzdem nichts. Ja, aber ich finde es gerade bei Ruth Martins Arbeit toll, dass es ja, also der Roman ist ja aus 4 verschiedenen Perspektiven geschrieben und es sind 4 verschiedene Arten zu sprechen und trotzdem ist es ja immer meine Schreibe sozusagen und das ist ihr, glaube ich, sehr gut gelungen, das beides mit beizubehalten.
Ruth Martin hat den Roman Nachts ist es leise in Teheran übersetzt, den Roman von Shahida Bassia, der steht jetzt auf der Shortlist für den International Booker Literaturpreis, genauso wie auch Daniel Kehlmann mit seinem Roman Lichtspiel. Und Frau Bassia, dann schauen wir jetzt sehr interessiert auf den 19. Mai, dann wird bekannt gegeben, dann heißt es vielleicht, Shahida Bassia bekommt den International Booker Preis. Wir werden es sehen. Vielen Dank für heute, für dieses Gespräch.
Sehr gerne, ich danke auch sehr.
Pina fällt aus, so heißt ein Roman von Vera Zischke. Das ist ein Buch über eine Mutter, die da ausfällt, die zusammenbricht, die ins Krankenhaus kommt, was umso schlimmer ist, weil sie die einzige Bezugsperson ist für ihren autistischen Sohn. Und diesen Roman will uns Maria Rupprecht empfehlen. Sie ist die Inhaberin der Buchhandlung Rupprecht in Weiden in der Oberpfalz. Guten Tag, Frau Rupprecht, grüße Sie.
Hallo, Herr Mayer.
Was hat Sie denn beeindruckt an diesem Roman Pina fällt aus von Vera Zischke?
Also ich habe von Vera Zischke noch nichts gelesen. Es gab ja diesen Erfolg von ihr, ihren Erfolgsbestseller Aber liebt noch, der auch auf der Spiegel-Bestsellerliste war. Und Kolleginnen haben mir vorgeschwärmt von diesem Buch. Und ich habe aber mich jetzt auf das Neue gestürzt, Pina fällt aus, das ja erst vor kurzem erschienen ist. Und das ist eine interessante Geschichte. Also es geht eben um Pina, die seit 20 Jahren für ihren Sohn Leo da ist. Und der braucht halt im Alltag Unterstützung. Er braucht sie und er braucht immer so eine strenge Ordnung um sich bis ins Kleinste. Immer gleiche Abläufe. Mhm. Und Pina, die hat mich beeindruckt, die macht das alles ohne zu hadern. Sie tut einfach die Dinge, die eben getan werden müssen. Aber jeden Dienstag hat sie 1,5 Stunden frei. Da kann sie Einkäufe erledigen, da kann sie mal nachdenken. Und da ist Leo bei der 86-jährigen Inge, die im gleichen Mietshaus wohnt. Und eben an einem Dienstag kollabiert Pina, landet im Krankenhaus, liegt schließlich auf der Intensivstation, liegt im Koma. Und keiner weiß, wann wird sie wieder wach? Wird sie überhaupt wieder wach? Wie geht es ihr dann? Wer kümmert sich jetzt um Leo? Weil für Leo besteht die Welt nur aus einem Menschen und das ist seine Mutter. Und diese 86-jährige Inge ist natürlich überfordert. Die fordert aber letztendlich die Hilfe zweier Hausbewohner ein. Die sind natürlich ebenfalls total überfordert, wie wir alle natürlich überfordert worden wären mit dieser Situation. Und die bilden jetzt zusammen eine Schicksalsgemeinschaft, die sich jetzt um Leo kümmert, die eigentlich alle selber Probleme genügend haben. Aber da ist Leo, der tobt, wütet und wieder apathisch vor sich hin wippt und er braucht jemanden.
Und das Haus kümmert sich um Leo. Das ist die Geschichte, die der Roman Pina fällt aus, erzählt von Vera Zischke. Bei ihrer zweiten Empfehlung spielen Mütter wahrscheinlich auch eine Rolle. Jedenfalls stecken die gleich im Buchtitel. Genau, das Buch Alle meine Mütter von Lena Gorelick. Um welche Mütter geht es da?
Ja, ich war ganz gespannt auf dieses Buch, weil ich vor vielen Jahren Wer wir sind von Lena Gorelick gelesen habe und ich war begeistert von diesem Buch. Und fand den neuen Titel irgendwie ungewöhnlich, Alle meine Mütter, jeder hat ja nur eine. Also ich war gespannt und bin absolut begeistert. Es ist zum Teil wieder autobiografisch. Sie schreibt auch über sich selber als Mutter und als Tochter. Es ist eine sehr schöne Liebeserklärung an ihre Mutter. Aber es geht diesmal nicht in erster Linie um ihre Geschichte. Sie schreibt über ganz verschiedene Mütter, zeigt deren ganz verschiedenen Lebenswirklichkeiten. Mütter von Kindern mit Handicap, Mütter von Müttern, die ein Kind verloren haben, von Müttern, die älter werden, Müttern, die krank werden. Und diese Texte über die Mütter von Kindern mit Einschränkungen, die gingen mir unheimlich nah. Und diese Texte werden aneinandergereiht, die fließen ineinander über. Und das lässt sich aber sehr gut lesen. Auf dem Cover steht zwar Roman, aber das, finde ich, ist eher so eine Collage eben dieser verschiedenen Texte, die alle etwas Verbindendes haben. Und manche Sätze treffen echt bis ins Mark. Ich finde, dieses Buch hat mich empathischer gemacht. Und das ist ja ein großes Lob an die Autorin und ihr Buch. Und das Ganze ohne kitschig oder rührselig zu sein. Das ist an keiner Stelle rührselig, sentimental. Ein sehr kluges Buch und echt richtig empfehlenswert.
Das Buch Alle meine Mütter von Lena Gorelick im Rowohlt Verlag ist das erschienen. Und dann haben Sie eine dritte Empfehlung für uns. Da sind zwei tolle Künstlerinnen beteiligt. Einmal die Schriftstellerin Monika Helfer und die Illustratorin Kat Menschik bei ihrem gemeinsamen Buch Wer bist du? Ist da jetzt der Effekt toll plus toll macht doppelt toll? Muss ja nicht immer klappen, ne?
Muss nicht klappen, aber trotzdem war es mal der erste Impuls, dieses Buch zu lesen, war... Es ist von Monika Helfer, die österreichische Autorin, die ich sehr schätze. Und dann auch diese Reihe Lieblingsbücher aus dem Galliani Verlag. Die mag ich, viele kennen diese Reihe sicher, sind immer sehr schön gestaltet und sind immer ganz besonders. Mhm. Und ich mag die Bücher von Monika Helfer deswegen, die haben alle einen ganz besonderen Ton, eine ganz knappe Sprache, immer reduziert auf das Wesentliche. Und ich habe beim Lesen von Monika Helfers Bücher immer den Eindruck, da ist jedes Wort gut überlegt und jedes Wort ist wichtig. Und das erzählt auch eine ganz ungewöhnliche Geschichte. Da steht eines Tages ein Mädchen vor der Tür der Ich-Erzählerin, die erzählt eine verrückte Geschichte, völlig unglaubwürdig. Die beiden unterhalten sich eine Weile, dann ist das Mädchen wieder verschwunden. Und viele, viele Jahre später taucht dieses Mädchen wieder auf. Und sie erzählt wieder eine vollkommen verrückte Geschichte. Und letztendlich zieht dieses Mädchen sogar bei der Ich-Erzählerin ein. Und man weiß nicht, wer diese junge Frau ist, was sie erlebt hat und was sie zu ihr führt und auch welches Ziel sie verfolgt. Es hat auch etwas nicht Unheimliches, aber es geht so um Lebenslügen und es geht auch um Wahrheit, um die Kraft des Erzählens, um Vertrauen und ein bisschen auch um das Thema Einsamkeit. Also das Buch fällt optisch auf und es ist inhaltlich stark und es ist echt ein wirkliches Schmuckstück.
Das Buch Wer bist du? Geschrieben von Monika Helfer, illustriert von Kat Mentschik, im Galliani Verlag erschienen. Eine der Empfehlungen von Maria Ruprecht von der Buchhandlung Ruprecht in Weiden. Haben Sie ganz herzlichen Dank.
Danke auch, Herr Mayer.